In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region...
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 9. Januar 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Warm anziehen gegen Zensur. Anlässlich des Längsunten-Verfahrens am 29. Januar vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gibt es eine Veranstaltungsreihe rund um das Längsunten-Verbot. Radio Dreieckland sprach mit Luke über das kommende Verfahren und die geplanten Protestversammlungen in Leipzig und Freiburg. Warmlaufen vor dem Sozialparteitag der AfD. Am 25. und 26. April findet der Sozialparteitag der AfD in Offenburg statt. Radio Dreieckland sprach mit Jenny Haas vom Offenburger Bündnis Aufstehen gegen Rassismus über den bürgerlichen Anstrich der AfD und Vogelzählung im Winter. Doch zunächst zu den Nachrichten. Mannheim prüft Aussetzen der Hundesteuer auf Hunde aus dem Tierheim. Geht es nach dem Gemeinderat, soll es in Mannheim künftig keine Hundesteuer mehr auf Hunde aus dem Tierheim geben. Eingebracht wurde der Antrag durch den Parteizusammenschluss aus den Linken, der Partei und der Tierschutzpartei. Die Bürger sollen durch den Steuerwegfall einen Anreiz erhalten, Hunde aus dem Tierheim bei sich aufzunehmen. Auch für Listenhunde soll die Befreiung gelten, falls die neuen Hundehalter einen entsprechenden Hundeführerschein besitzen. Die Stadt prüft augenblicklich, ob die Befreiung rechtlich zulässig ist, bevor der Beschluss in Kraft tritt. AKW Philippsburg 2 ist Geschichte. Zum Jahreswechsel ging das siebtletzte AKW in Deutschland endgültig vom Netz. Die Betreiberin NBW teilte mit, dass das Abschalten technisch nach Plan verlief. Die NBW bereitet den bereits genehmigten Rückbau der Anlage vor. Trotz des nahen Endes der Atomkraft geht die Diskussion um das Für und Wider der Atomenergie weiter. Atomenergiebefürworter wie Thomas Blades, Vorstandschef des Industriedienstleisters Bilfinger, empfiehlt der Bundesregierung, Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, um die deutschen Klimaziele zu erreichen. Der Chef des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit, BFE, Wolfram König, hält den Atomausstieg trotz Klimakrise für richtig. Und noch, in der Schweiz wurde das Kernkraftwerk Mühleberg am 20. Dezember 2019 stillgelegt. Für die Betreiberin BKW Energie lohnte sich die Anlage nicht mehr.
Veranstaltungen rund um das Links-Unten-Verfahren heißt eine Veranstaltungsreihe, die am 12. Januar startet. 2017 im Sommer wurde eben die Open-Posting-Plattform linksunten.indymedia.org verboten und zu Gast jetzt bei mir Luke, ein Mensch aus dem UnterstützerInnenkreis, der so ein bisschen das Programm vorstellt, aber erstmal die Frage an dich, was ist denn da genau 2017 passiert und die Veranstaltungsreihe hat ja auch so ein bisschen einen Mobi-Charakter zu der Demonstration am 25. Januar in Leipzig und auch zu dem Gerichtsprozess, der eben am 29. Januar dann stattfindet.
Tja, vielleicht zur Erinnerung für diejenigen, die das nicht mehr auf dem Schirm haben. Vor 2,5 Jahren gab es Hausdurchsuchungen in Freiburg und das Innenministerium setzte eine Verbotsverfügung gegen dieses Portal durch, links unten in die Media.org. Das war im Zuge der Krawalle, die es in Hamburg gab, der Proteste gegen den G20-Gipfel im Juli. Die Razzien waren dann im August und es stand auch die Bundestagswahl an, also ein recht leicht durchschaubares Wahlkampfmanöver, wo es darum ging, was gegen links zu tun und dieses ja wohl störende Medium zu unterbinden, was ein Medium war, was, meine ich, 9 Jahre existiert hat fast und auch eine relative Relevanz gewonnen hat für die Diskussionen, Diskurse in der linken Szene in Deutschland und ja auch zunehmend rezipiert wurde von größeren, von auch kommerziellen Medien. Also eine relative relativ starke Bedeutung hatte für uns und ja, ich glaube auch für die politische Debatte in diesem Land. Leider ist das jetzt nicht mehr. Und genau, vielleicht der Hintergrund, warum es jetzt diesen Prozess gibt. Also es gab da diverse Klagen auch gegen das Verbot, gegen die verschiedenen Maßnahmen, die da angestrengt worden sind, um das Portal zu verbieten. Und das wesentliche große Verfahren, was jetzt vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig stattfindet, dreht sich um die Frage, ob das überhaupt so drin war, weil nämlich das Vereinsrecht genutzt wurde, nicht irgendwie das Telemediengesetz oder irgendeine presserelevante Repressionsarbeit dort gemacht wurde. Also sie war relevant für um dieses Medium Platz zu bekommen. Aber genau, es war eigentlich ein auch sehr fragliches Vorgehen mit dem Vereinsrecht eben da voranzuschreiten. Das wurde angefochten und diese Klage, die wurde angenommen und wird jetzt eben am 29. Januar an zentraler Stelle von den deutschen Verwaltungsrichtern bewertet.
Ihr mobilisiert eben auch zu Protestveranstaltungen mit dieser Veranstaltungsreihe, oder es wird dahin mobilisiert, einmal nach Leipzig und einmal hier auch in Freiburg am 1. Februar. Warum ist es denn wichtig, eben auf die Straße zu gehen, oder warum sollte man auch nach Leipzig fahren?
Tja, das hat viele Gründe. Es ist natürlich ein Verfahren, wo es darum geht, dass zensiert werden kann und darf und das auch mit sehr fraglichen Mitteln. Also die Medienaktivistin, ja auch hier ein freies Radio, steht ja dafür für freie Meinungsäußerung, für einen Raum im Netz und in der Öffentlichkeit, wo Diskurs vielfältig kritisch stattfinden kann. Und deswegen ist es, denke ich, schon ein relevantes Datum. Klar, das ist jetzt schon 2,5 Jahre her. Es ist auch nicht sehr, sehr lange in meinen Augen in der Öffentlichkeit geblieben. Es gab Proteste auch damals zum Verbot, zu den Razzien, die aber dann nicht angedauert haben. Also es gab verschiedene Reaktionen, aber es war schon im Vergleich, denke ich, zu dem, was das an politischem Gewicht hat, eher verhalten. Und jetzt geht es schon darum, anlässlich dieses Prozesses nochmal die Wichtigkeit des Mediums zu unterstreichen, die Zensur anzuprangern und auch das damalige Innenministerium bzw. die deutsche, auch medienpolitische Innenpolitik zu kritisieren. Genau, die Veranstaltungsreihe, die ist so, es sind verschiedene Teile. Also hier in Freiburg wird es verschiedene inhaltliche Veranstaltungen geben. Zum einen zur Vorbereitung, also auch sozusagen für die Szene, für uns selber, zum Umgang mit der Repression. Also da geht es dann um Demo einmal eins, um was tun bei Hausdurchsuchungen, um Verschlüsselung, also um alles Mögliche, was Menschen tun können, um sicherer sich aufzustellen mit der wachsenden und weiterhin drohenden Repression. Dann gibt es Erfahrungsaustausch und inhaltliche Veranstaltungen, wo andere Medienaktivistinnen und auch Techies hier zu Besuch kommen werden. Und zwar gibt es da genau weitere Medienprojekte, die sich vorstellen werden. Auch hier das Radio wird ja eine Veranstaltung machen, wo es um die Geschichte und die Idee und die Funktion des freien Radios geht. Die Zwiebelfreunde, die von Razzien betroffen waren vorletztes Jahr mittlerweile, die werden kommen. Das ist ein Techie-Projekt aus dem Pott. Und es gibt das MeToo-Netzwerk, das sind Medienaktivistinnen im französischsprachigen Raum vor allem, die auch neuartige Plattformen der alternativen autonomen Berichterstattung aufbauen seit 2 Jahren in etwa. Genau, das sind so inhaltliche Schwerpunkte. Also, und natürlich wird es auch nochmal darum gehen, diesen Hintergrund des Links-Unten-Verfahrens nochmal im Vorfeld des Prozesses klarzustellen und zu verdeutlichen, worum es da genau geht, also auch aus juristischer Sicht und natürlich auch an politische Einordnung. Das sind so die zwei Volets. Und dann, wie du schon sagtest, geht es natürlich auch um den Protest. Also es gibt eine bundesweite Demonstration, die am 25. Januar am Simonsplatz in Leipzig um 17 Uhr startet, zu der mobilisiert wird. Anlässlich des Verfahrens, es wird eine Kundgebung auch geben, beziehungsweise mehrere Kundgebungen parallel zu dem Verfahren selber am 29. Und am 1. Februar soll es auch eine Protestversammlung geben hier in Freiburg. Die beginnt um 16 Uhr am Bertholdsbrunnen in der Innenstadt, wo es dann möglicherweise auch schon Elemente gibt, wie das jetzt eingestuft wurde, was die großen weißen Herren in ihren grauen, blauen, roten Roben dort dann beschlossen haben. Ich weiß nicht genau, wie die gekleidet sind, aber auf jeden Fall soll es dann hier darum gehen, auch nochmal unsere Solidarität zu bekunden. Es sind ja einige Menschen betroffen in diesem Verfahren, direkt oder indirekt. Es drohen auch weiterführende Kriminalisierungen. Vielleicht das noch zum Hintergrund. Es wurden ja einst 129er-Verfahren, also die Bildung einer kriminellen Vereinigung, vermutet und Verfahren eingeleitet, die dann aber eingestellt wurden jetzt letztes Jahr. Und das ist aber natürlich, das hängt jetzt auch an dem Prozess, wie das verläuft, ob da weiterhin Repression droht, auch gegen die vermeintlichen Betreiberinnen, gegen die Leute, die direkt auch betroffen waren von den Razzien. Genau, da wollen wir uns solidarisch zeigen und hier auch auf die Straße gehen im Anschluss an den Prozess. Und wir hoffen, dass ihr alle mit eurer Wut und eurer Kritik mit uns auf die Straße geht.
Und hast du eine Empfehlung jetzt außer der Protestversammlung am 1. Februar in Freiburg um 16 Uhr im Bertholdsbrunnen, eine Veranstaltung in dieser Reihe, wo du sagst, das muss man sich anhören, da sollte man auf jeden Fall hin?
Also ich denke, dass es natürlich gut ist, sich den Hintergrund nochmal sehr klar zu machen, dass die Veranstaltung zum Links-Unten-Verbot selber auch mit dem aktuellen Stand des Verfahrens, denke ich, eine sehr, sehr interessante Veranstaltung. Ich müsste kurz nachgucken, an welchem Tag die ist. Das habe ich natürlich nicht genau im Kopf. Das ist eine Podiumsdiskussion, wo auch eine Anwältin der Betroffenen präsent sein werden. Und das ist eine Diskussion am Donnerstag, dem 16. um 20 Uhr in der KTS. Genau, Podiumsdiskussion, wir sind alle links unten. Das, denke ich, ist schon auch gerade für Menschen, die jetzt nicht so sehr den Hintergrund kennen, die bestimmt eine der Spitzenveranstaltungen. Aber es sind tatsächlich, denke ich, so 10, 12, 13 Veranstaltungen, wo nachgeguckt werden kann bei Tacker FR oder auf der KTS-Homepage, verschiedenen linken Seiten. In Freiburg lässt sich das finden. Da gibt es im Prinzip alle möglichen Formate von kleinen Workshops, eben technische Sachen, Antirepression und diese verschiedenen Vorträge, die ich vorhin erwähnt habe. Und es gibt hier auch eine Broschüre, die hier im Umlauf ist in Freiburg, wo diese verschiedenen Programmpunkte nochmal aufgeführt werden und wo sich auch informiert werden kann. Es ist auch möglich, mit der Soli-Gruppe Kontakt aufzunehmen. Genau, das ist ja, ich denke, eine sehr gute Sache, dass hier auch in Freiburg das nochmal aufgegriffen wird, auch im ausführlicheren Rahmen, dass nicht nur eine Versammlung zum Beispiel stattfindet, sondern dass ich jetzt tatsächlich in den nächsten zwei Wochen nochmal intensiv mit der Problematik dieses Verbots auseinandergesetzt wird und ja, alle die Chance bekommen, sich solidarisch zu verhalten zu den Betroffenen und zu uns selber.
So, jetzt bin ich verbunden mit Jenny Haas von Aufstehen gegen Rassismus in Offenburg. Und Aufstehen gegen Rassismus hat schon die erste Pressemitteilung bezüglich des Sozialbundesparteitags der AfD am 25. und 26. April 2020 in Offenburg rausgehauen. Guten Morgen, Frau Haas.
Guten Morgen, Herr Rube.
Jetzt will die AfD also einen sogenannten Sozialparteitag in Offenburg abhalten. Die Partei gibt es ja eigentlich schon seit 2013. Das heißt, sie kommt jetzt schon bald seit 6 Jahren ohne Rentenprogramm aus. Warum fällt es denn der neofaschistischen AfD so schwer, Sozialpolitik zu machen?
Na, weil sie halt auch eine zutiefst unsoziale Partei sind, ja. Und da fällt es einem dann schon schwer, irgendwas sich aus den Fingern zu saugen, ja. Zumal die AfD inzwischen auch eine Spaltung oder eine Aufteilung in Flügel und Nichtflügel erlebt hat. Da sind heftige Kämpfe um genau diese Rentenmodelle, um diese Sozialmodelle, ja. Wenn man sich dann anschaut, Meuthen, der eher in diesem neoliberalen Ansatz ist, mit Pensionen selber ja gut versorgt und sich nicht wirklich Gedanken drüber machen muss, ja. Und demgegenüber haben wir dann eben Höcke bzw. der Flügel, die mit so einem ganz radikal nationalistischen Zweiklassensystem in deutsche und nicht-deutsche, in richtiger Herkunft, falscher Herkunft aufteilen wollen. Und da findet natürlich eine Spaltung statt, ja. Und das macht es dann schwierig, auch so ein einheitliches Konzept irgendwie vorzustellen.
Der Freiburger Neofaschist und Burschenschafter Dubravko Mandic hat sich mal zu seiner Partei, der AfD, dahingehend geäußert, dass sie sich von der NPD vor allem durch ihr bürgerliches Unterstützerumfeld unterscheide, nicht so sehr durch die Programmatik. Ist es aus Ihrer Sicht zutreffend?
Ja.
Und warum?
Absolut. Ja. Absolut. Wir sehen das immer wieder, ja. Die Inhalte, die Art zu sprechen, die Art Politik zu machen, das ist eine ganz klar faschistische Politik, wie sie die NPD auch macht. Ja. Wir haben das jetzt ja erst gesehen in Baden-Baden, als Mandic gegen die Journalisten die Pressefreiheit gehetzt hat. Ja, das ist widerlich durch und durch.
Und warum unterstützen sogenannte bürgerliche eine faschistische Programmatik, wie man sie auch bei der NPD finden könnte?
Die AfD verpackt das halt sehr viel geschickter und schlauer. Ja, die sind durch ihre Parteispitze bis dahin, ich meine, jetzt haben wir ja ganz viele Flügelleute in der Parteispitze, war immer noch so der Professor Meuthen und alles ist ja irgendwie demokratisch und alles ist ja irgendwie gut, ja. Das funktioniert für die AfD natürlich ganz gut, ja.
Also war es vielleicht auch Taktik, sich so lange bedeckt zu halten?
Auf jeden Fall. Ich halte das auf jeden Fall für Taktik, ja. Also wenn wir uns die ganze Taktik der neuen Rechten mal anschauen, ja, wir haben verschiedene rechte Thinktanks, die ja immer auch wieder darauf hinweisen, erst den vorpolitischen oder metapolitischen Raum. Das haben wir gesehen bei der IB, die haben das gut beackert. Auch die haben ein sehr gutes Außenbild abgeliefert. Alles nette junge Menschen, ne?
Adrett.
Adrett, ja. Also so, ne, wir haben das so oft erlebt, dass wenn die irgendwo sind und wir haben da einen Gegenprotest gemacht, dass uns ganz viele Leute angesprochen haben, wer sind denn die, wenn wir dann gesagt haben, wer das ist, der da, die da stehen, ja, dann kam immer, aber die sehen doch so nett aus. Ja, also das ist so ein Satz, den wir ganz oft gehört haben, gerade aus der sogenannten Mitte. Ja. Sie haben es natürlich geschafft, auch die Begriffe umzudeuten. Ja. Also Ethnopluralismus klingt natürlich irgendwie erstmal schicker als Rassismus oder diese Deutungshoheit, die sie verschoben haben, das hat ja gut funktioniert. Und jetzt kann diese Partei tatsächlich auch diese völkisch-nationale Ausrichtung einnehmen, so wie die NPD das damals ja auch gemacht hat. Nur war die NPD halt nicht so schlau, ne? Und nicht so adrett.
Bei der Gründung von Aufstehen gegen Rassismus gab es ja anfangs, ich weiß nicht, können Sie sich noch erinnern, waren Sie da schon dabei? Gab's?
Ja, ich war da schon dabei, ja.
Ja, da gab es ja anfänglich Differenzen, ob man sich vor allem gegen den Rassismus der AfD wenden soll oder ob auch der Neoliberalismus, die neoliberale Agenda, die ja zum Gründungsmythos sozusagen der AfD dazugehört, wenden soll. Damals hat sich das Bündnis dafür entschieden, sich nur auf Rassismus mal zu beschränken. Wahrscheinlich auch deswegen, um anschlussfähig für Parteien zu sein, die neoliberale Politik der letzten Jahre mitgetragen haben. Jetzt aber für den 25. und 26. April ruft das Offenburger Bündnis zumindest dazu auf, Zitat, den 600 Delegierten lautstark zu demonstrieren, dass sie mit ihrer neoliberalen und nationalsozialen Position nur eine kleine radikale Minderheit darstellen. Hat da ein Umdenken im Bündnis stattgefunden? Sieht man da teilweise die Lage wieder mal ein bisschen anders in Bezug auf neoliberale Inhalte vielleicht auch?
Ich denke, so ein großes Bündnis wie Aufstehen gegen Rassismus mit unendlich vielen Gruppen inzwischen ist natürlich immer ein Prozess, ja. Wir Offenburger sehen das auf jeden Fall so, ja. Dieser ganze Nationalismus, dieses ganze Neoliberale, das macht unsere Gesellschaft kaputt, ja. Es nimmt unsere Solidarität. Und da kann man gar nicht anders, ja. Und man muss natürlich auch sehen, auch die AfD hat sich ja entwickelt, ja. Auch die werden immer radikaler. Und insofern muss sich natürlich auch unsere Programmatik ein bisschen ändern. Und wir müssen auf viele Dinge auch nochmal anders schauen, ja.
In Ihrem Aufruf äußern Sie sich ja eigentlich relativ zuversichtlich, dass Ende April viele Menschen kommen werden, um der AfD zu zeigen, was sie von ihr halten. Also nichts. An wen richtet sich denn der Aufruf? Wen hätten Sie denn gern dabei? Wer soll denn kommen?
Unser Aufruf richtet sich grundsätzlich immer an alle, ja. Also unser kleinster gemeinsamer Nenner ist immer, dass wir gegen die AfD und ihre Politik, gegen die Spaltung der Gesellschaft aufstehen, ja. Da kann sich jeder, durchaus jeder angesprochen fühlen. Und wir hoffen natürlich, dass auch ganz, ganz viele kommen, ja. Ganz viele unterschiedliche Gruppen. Wir hoffen auf einen großen, bunten Protest, einen breiten Protest mit ganz vielen unterschiedlichen Aktionsformen, die uns alle willkommen sind.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel die A-Jugend trainiere oder im Fasnachtsverein unterwegs bin oder die Tuba im Musikverein spiele oder im Schachclub aktiv bin, dann kann ich mich bei Ihnen melden?
Ja, natürlich, klar. Also wir nehmen Tuba-Spieler, Schachspieler, gerade egal. Wir freuen uns über jeden, der kommt, ja. Und ich meine, Schach gegen Rechts hatten wir, glaube ich, noch nie, wäre aber mal interessant. Wir sind tatsächlich offen für jede Aktionsform, ja. So ein Protest, der muss breit aufgestellt sein, da müssen viele Menschen da sein. Das muss einmal quer durch die Gesellschaft gehen. Und da kann man nicht den einen ausschließen und den anderen sagen, der darf nicht mitmachen oder jener darf nicht mitmachen. Das ist Unfug, ja. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Das ist ein großes Problem, ja.
Ja, das auf der einen Seite natürlich. Auf der anderen Seite stelle ich es mir natürlich auch schwierig vor, dann zu definieren, wo die roten Linien praktisch verlaufen. Also es gab ja jetzt zum Beispiel diese Olympia-Veranstaltung in Berlin, da war ja auch nicht so ganz klar, lädt man jetzt zu dem Thema Umwelt zum Beispiel auch Nazis ein? So, das denke ich in Offenburg jetzt vielleicht nicht unbedingt die große Rolle spielen, aber Sie haben jetzt zum Beispiel auch gerade schon von Neoliberalen gesprochen. So, kann man wirksam mit Neoliberalen zusammen gegen die AfD vorgehen?
An diesem Tag auf jeden Fall. Und dann müssen wir dringend inhaltlich uns auseinandersetzen, beispielsweise mit den Neoliberalen. Ich denke nicht, dass beispielsweise die CDU oder die FDP unserem Aufruf folgen werden. Ja. Aber wenn sie das täten, wäre das ein großes Zeichen. Und dann müsste man dringend in einen guten Diskurs gehen und schauen, was man gemeinsam eben auf diesen kleinen Nenner zusammenbringt.
Dann bin ich jetzt hier verbunden mit Dr. Stefan Borsch, Fachbeauftragter für Vogelschutz beim NABU. Stunde der Wintervögel ist die Aktion und die findet wohl jedes Jahr statt. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, guten Tag.
Wenn ich das richtig gelesen habe, wird eine Stunde gezählt und dann hinterher eben ermittelt, wie viele Vögel tatsächlich im Winter hier bei uns sind. Statistische Verfahren kann ich mir vorstellen und dann wissen wir irgendwie Bescheid. Ist es richtig, was ich so vermute?
Ja, wir wollen mit der Stunde der Wintervögel die Menschen animieren, die Vögel vor ihrem Fenster am Futterhaus oder im Garten oder im Park zu beobachten, sich mit ihnen zu beschäftigen und sie natürlich zu zählen. Und wir können mit diesen Zählergebnissen, die dann über viele Jahre auflaufen, können wir Trends herauslesen, wie sich es mit unseren Wintervögeln in den Gärten verhält. Wir können Entwicklungen sehen, dass manche Vögel zunehmen, dass manche Vögel abnehmen.
Da nehmen Vögel zu oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ich meine, generell heißt es ja, dass wir auch ein großes Vogelsterben haben.
Ja, man muss es differenziert sehen. Also es gibt, wie bei allem im Leben, es gibt Gewinner und Verlierer und auch bei den derzeitigen Veränderungen in der Natur und in der Umwelt gibt es in der Vogelwelt Veränderungen und die bilden sich dann auch teilweise bei den Gartenvögeln ab. Und man muss ja sehen, dass die Gärten keine isolierten Lebensräume sind, sondern dass es da immer einen Austausch mit den Vogelarten im Wald zum Beispiel gibt. Und wir sehen, dass zum Beispiel viele Waldvogelarten im Winter gehäuft auch in den Gärten auftauchen. besonders wenn gefüttert wird, sind die ganzen Meisenarten, die im Wald zu Hause sind, auch in den Gärten zu finden. Und das kann man in diesen Zählergebnissen ganz schön absehen, dass es da Veränderungen gibt. Außerdem ist im Winter sehr interessant, dass wir da den Zuzug von Vögeln aus dem hohen Norden haben, dass man also die Wintergäste bei uns beobachten kann. Sie hatten ja erwähnt, dass viele Vögel uns verlassen im Winter. Das ist richtig, aber es gibt auch ganz viele Vogelarten, die im Winter wieder zu uns kommen. Zum Beispiel der Erlenzeisig, der Buchfink, die kann man ganz typisch am Futterhaus sehen. Ab und zu auch ein Dompfaff und ein Seidenschwanz, also Vögel, die im hohen Norden brüten und im Winter dann zu uns kommen. Und deren Zahl hängt dann ganz häufig davon ab, wie es bei denen zu Hause im Brutgebiet mit der Ernährungssituation war. Wenn es dort viel Nahrung gab, haben sie viele Junge zur Welt gebracht und dann haben wir größere Einflüge bei den Bergfinken zum Beispiel. Und es gibt Jahre, in denen es denen in ihrer Heimat schlecht geht und dann kommen relativ wenige zu uns. Von daher sieht man auch immer wieder Schwankungen in den Ergebnissen unserer Zählung.
Ja, aber wie ist es relevant zum Beispiel dann für Baden-Württemberg? Das heißt, in den Städten wird es unter Umständen immer besser und in den Vorgärten, aber ja, in der Landwirtschaft immer schlechter.
Ja, das muss man getrennt sehen. Die vor allem Einbußen hat man zurzeit bei den Vögeln in der Feldflur. Die typischen Acker- oder Feldvögel, die dort bisher zu Hause waren, die nehmen dramatisch in ihrem Bestand ab, wie die Feldlerche, die Goldammer, das Rebhuhn. Aber das sind Arten, die nicht in die Stadt wechseln können oder denen man halt nicht im Siedlungsraum eine Möglichkeit zum Überleben geben kann. Die sind angewiesen auf die Feldflur draußen, auf dort Hecken, Gebüsche, Ackersäume, an denen Wildkräuter stehen. Und wo das halt nicht mehr vorhanden ist, da haben die enorme Schwierigkeiten, sich zu halten. Und wir haben deshalb zum Beispiel beim Rebhuhn ja bundesweit Rückgänge von über 90% in den letzten 30 Jahren.
Jetzt zählen wir aber vor allen Dingen in den Städten bzw. im Vorgarten beim Futternistkasten. Und wie rechne ich das hoch? Gibt es da statistische Verfahren, dass man sagt, ein Rebhuhn, in der Stadt, was natürlich nicht vorkommt eigentlich, aber das wiegt sozusagen 100 Spatzen in der Stadt auf, weil eben draußen nochmals 99 Rebhühner leben würden. Also rechnet man das irgendwie um oder gibt es da irgendwelche Sachen?
Also es gibt spezielle statistische Verfahren, um diese Ergebnisse von den einzelnen Gartenzählungen zu bewerten, aber man kann keine Rückschlüsse auf die Feldvögel zum Beispiel wie das Rebhuhn schließen. Aber wir können in der Siedlung eindeutig über die Jahre sehen, dass es Tendenzen gibt, dass zum Beispiel die Zahl der überwinternden Vögel leicht abnimmt, weil die Winter in den letzten Jahren im Zuge vom Klimawandel immer milder waren. Und bei milder Witterung haben wir weniger Zuzug von Vögeln aus dem Wald und von Vögeln aus dem hohen Norden. Das bildet sich schön in diesen Zahlen ab. Oder man kann halt sehen, dass viele Waldvögel auch in die Siedlungen kommen, wie der Buntspecht zum Beispiel, der Kleiber und die schon erwähnten Meisen. Und man kann sehen, dass dort, wo gefüttert wird, mehr Vögel vorkommen als in Gärten, in denen nicht gefüttert wird.
Was zähle ich denn da oder wie zähle ich?
Also wir geben gute Informationsmaterialien und Unterstützung, zum Beispiel im Internet unter www.stundederwintervögel.de. Da gibt es Vogeltrainer-Apps, die man sich runterladen kann. Man kann eine Zählhilfe sich runterladen und ausdrucken, wo die Vögel auch abgebildet sind, sodass man eine Unterstützung hat bei der Artbestimmung. Und im Internet sind alle Arten abgebildet mit ihrer Stimme und mit ihrem Aussehen, sodass man also sich auch, wenn man eine neue Art entdeckt, die man bisher nicht kannte, sich da leicht tut, die zu bestimmen.
Na, das klingt irgendwie nach einer netten Stunde. So kann man zumindest mitmachen hier bei der Stunde der Wintervögel. Ich habe gerade eben gesprochen mit Dr. Stefan Borsch vom Vogelschutz bzw. vom NABU, Fachbeauftragter für Vogelschutz in Baden-Württemberg. Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 9. Januar 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.